Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Die Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Strom vom Hausdach, Solaranlagen werden immer günstiger. Die Wartelisten für Fördergelder, die sind aber lang. Jacken ab beim Autofahren, eine dicke Winterjacke am Steuer kann die Sicherheit beeinträchtigen. Und Eiszeit für elektronische Geräte. Wie gut halten eigentlich Akku von Handy und Laptop, wenn es unter Null wird? Es gibt Antworten auf all die Fragen hier bei uns, jetzt im Espresso. Wer sein Dach will, zum Kraftwerk machen und eine Solarstromanlage will, installieren, der braucht einen Haufen Geduld. Auf der Warteliste für staatliche Fördergelder stehen über 7000 Projekte und es dürfte bald noch mehr werden. Preise für Solaranlagen sind nämlich auf Talfahrt. Und das mit einem Tempo, das sogar Fachleute überrascht. Der Tobias Fischer.
Dass Solarstromanlagen günstiger werden, hat man erwartet. Der Bund hat mit jährlichen Preissenkungen von 8% gerechnet. Jetzt aber zeigt sich, für eine fixfertig installierte Photovoltaikanlage zahlt man nicht nur 8, sondern gerade 18% weniger. Der Grund, wegen der grossen Nachfrage, haben die Hersteller von Solarmodulen können auf Massenproduktion umstellen und damit Kosten senken. Der Pius Hüsser, Vizepräsident von Swiss Solar, einem Verband der Solarbranche.
Die Mengenausweitung ist dank vor allem auch Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, wo gute kostendeckende Einspeisevergütung haben und grosse Länder sind. Durch das ist die Nachfrage seit mehreren Jahren sehr hoch und es hat massive Mengenausweitungen gegeben in der Produktion. Und mit dem hat man jetzt die Preisentwicklung können beschleunigen nach oben. Und das ist noch nicht fertig, die Preise werden noch weiter oben runterkommen.
Aber Achtung, nicht nur die Preise für Photovoltaikanlagen gehen runter, sondern genau gleich auch die Beiträge, die einem der Bund an Strom herzahlt, den man mit so einer Solaranlage produziert. Die sogenannte kostendeckende Einspeisevergütung wird auf den 1. Januar um 18% gesenkt. Mit so Anpassungen will der Bund erreichen, dass man mit der Investition in eine Solarstromanlage immer etwa die gleiche Rendite rausholt, egal wie viel die Anlage kostet. Der Urs Wolfer vom Bundesamt für Energie.
Vergütung ist ja eben eigentlich eine kostendeckende Vergütung und nicht eine gewinnbringende Vergütung.
Trotzdem, wer die kostendeckende Einspeisevergütung überkommt, kann damit rechnen, dass investierte Geld auch einen Zins abwirft. Zuerst braucht man aber einfach mal Geduld, um an diese Vergütung heranzukommen. 7000 Projekte stehen schon auf der Warteliste. Nächstes Jahr sollen einmal die zum Zug kommen, die auf den ersten Stichtag, den 1. Mai 2008, eingereicht worden sind. Und die übrigen Anmeldungen will der Bund bis Ende 2013 abbauen. Wenn man jetzt das Gefühl hat, die Preise und der Moment sind gerade günstig, ich will eine Photovoltaikanlage, dann landet man ganz unten auf dieser langen Liste. Der Urs Wolfer, der beim Bundesamt für Energie für Sonnenenergie zuständig ist.
So wie man im Moment kann abschätzen kann, ist wahrscheinlich 2014 etwa der Termin, wo man dann drankommt. Es kann aber auch schon 2013 sein.
Die lange Warteliste soll Interessierte aber nicht abschrecken, sagt der Pius Hüsser vom Branchenverband Swiss Solar.
Wenn man die Idee hat, dass man eine Anlage bauen will, dann sollte man einmal einen Energieberater kommen lassen, der einem sagt, so eine grosse Anlage kannst du ungefähr auf dein Dach gut tun. Mit diesen Eckwerten von der Anlagengröße, zum Beispiel 5 kW oder 7 oder 10 kW, kann man sich dann online beim Portal von Swissgrid, www.swissgrid.ch, registrieren lassen. Und das ist man einmal auf der Warteliste. Das sollte man möglichst schnell machen.
Man hat dann also zum Beispiel ein Projekt für eine 4 kW-Anlage auf dem Hausdach und eine Offerte, die irgendwo zwischen 20 und 30'000 Franken liegt. Dann aber kommt die lange Zeit, wo das Projekt einfach mal auf der Warteliste ist und wo die Preise für Solaranlagen wahrscheinlich immer weiter sinken. Was gilt jetzt, wenn man die Zusage für die Einspeisevergütung dann tatsächlich mal überkommt? Der Urs Wolfer vom Bundesamt für Energie hat einen Tipp.
Wenn er sie dann hat, dann würde ich ihm empfehlen, nochmal die Offerte zu erneuern, weil man davon ausgehen kann, dass bis dann die Preise, die angekündigt worden sind in der ursprünglichen Offerte, nicht mehr gültig sind. Und dann nachher, wenn er die Zusage hat, entsprechend zu realisieren.
Wer auch ohne Zusage für die Einspeisevergütung eine Solarstromanlage will installieren, kann sich auch nachträglich anmelden. Oder man kann auch ganz auf die Einspeisevergütung verzichten. Zum Beispiel aus Überzeugung. Der Patrick Hofstetter, Leiter Energie- und Klimapolitik beim WWF Schweiz, sagt:
Der schweizerische Gesamtmix, der profitiert natürlich davon, je mehr Leute auch subventionierte Anlagen aufstellen und betreiben. Darum ist das auch absolut sinnvoll, was Bern anbietet. Aber wenn jemand selber einen deutlichen Beitrag auch für seinen eigenen Stromkonsum machen will, dann nachher muss er eigentlich die Anlage selber zahlen und hat dann dafür auch den Solarstrom.
Er hat den eigenen Solarstrom und ist trotzdem nicht völlig abgekoppelt. Wenn die Solaranlage zu wenig Strom produziert, kann man Netzstrom beziehen, wenn es Überschuss gibt, Solarstrom ins Netz einspeisen. Der Urs Wolfer:
Der Netzbetrieb ist verpflichtet, den Strom abzunehmen. Allerdings zu relativ niedrigen Ansatz. In der Regel sind das deutlich unter 20 Rappen. Im Gegensatz zu einer Kostendeckungsspeisevergütung, die doch eher im 50 Rappen-Bereich umeinander sich bewegt.
Um die 50 Rappen pro Kilowattstunde. So viel sind sie im Moment. Aber eben, wenn die Preise für Solarstromanlagen weiter sinken, dann sinkt auch die Einspeisevergütung.
Mehr Informationen zu dieser Einspeisevergütung und wie man Projekte dafür eingibt, für das haben wir einen Link im Internet, drs1.ch, unter Espresso. Da gibt es jetzt Konsumnachrichten. Und zwar mit dem Tommy Dettwiler.
Autofahren mit einer dicken Jacke kann gefährlich sein. Je dicker die Jacke, desto weniger wirken die Sicherheitsgurte. Zu dem Schluss kommen die Unfallforscher von der AXA Winterthur. Der Grund ist, ein Sicherheitsgurt wirkt nur dann optimal, wenn er eng am Körper liegt, sagt die Mediensprecherin Marion Schihin.
Wenn man dicke Winterjacke trägt, dann hat man zwischen dem Körper und dem Gurt so einen Abstand. Und der Abstand, der kann dazu führen, dass man bei einer Kollision oder bei einer Vollbremsung in die Gurte reinfällt. Und die Wucht, die führt zu einer starken Belastung von Schultern und vom Becken. Und wenn der Gurt aber straff gespannt wäre, bereits vor der Kollision, dann wird die Kraft vom Aufprall sehr viel besser verteilt, oder? Und wegen dem sollte man immer dick wattierte Winterjacke abziehen, bevor man losfährt mit dem Auto.
Die Schweizer Grossverteiler senken Preise ein weiteres Mal. Ab Mitte nächster Woche sind zum Beispiel in der Migros 2250 Produkte um durchschnittlich 6% billiger. Und auch Coop reagiert im Konkurrenzkampf mit den Discounter. 500 Produkte werden in der nächsten Woche um rund 10% billiger. Detailhandelsexperten gehen davon aus, dass der Preiskampf, wo sich die beiden Grossverteiler gegenseitig und im Kampf gegen Discounter Aldi und Lidl liefern, langsam könnte an die Substanz gehen. Achtung vor falschen Spendensammlern. Laut dem Schweizer Gehörlosenbund sind im Moment Betrüger unterwegs, die sich als Gehörlose ausgeben. Sie gehen auf der Strasse auf Passanten zu und fragen, ob sie nicht etwas an Bargeld spenden würden. Die sogenannten Spenden wandern dann aber in die Taschen der Betrüger.
Konsumnachrichten hier bei uns im Espresso. Das Wetter ist zwar noch nicht ganz dementsprechend, aber seit zwei Tagen ist es offiziell Winter. Früher oder später wird es garantiert dann auch wieder richtig kalt. Felix Blumer von SF Meteo hat gesagt, am 26. Dezember werde es eisig kalt mit der Beise. Vielleicht ist dann Ihnen auch schon aufgefallen, dass in der Kälte nicht nur die Finger fast eingefrieren, sondern auch elektronische Geräte, genauer genommen der Akku. Wenn es unter Null ist, haben die nämlich nur halb so lang. Luzi Müller, Technologieredakteur von DRS1, da stellt sich natürlich die Frage, ob die Kälte den elektronischen Geräten wie Handy, Laptop und so weiter auch wirklich ernsthaft schadet.
Nein, man kann generell sagen, zum Glück, dass sie relativ viel aushalten, die Geräte, wenn man zwei, drei Sachen beachtet, dass sie einem dann eben im entscheidenden Moment nicht im Stich lassen. Also man muss sicher mal unterscheiden, von welcher Temperatur redet man, also wie kalt ist die Temperatur von aussen und wie kalt hat das Gerät selber effektiv, solange man nämlich zum Beispiel das Handy im Hosensack behalten, hat das dort schön warm und dann kann man es problemlos auch bei minus 10, minus 20 Grad rausnehmen zum Telefonieren. Es kühlt dann nicht so schnell auf die Temperatur ab. Problematischer oder einfach daran denken muss man viel eher, wenn man die Geräte eben nicht in der Körperwärme hat, zum Beispiel in einem Rucksack oder auch wenn man etwas zum Beispiel im Auto über Nacht längere Zeit an der Kälte lässt von aussen stehen.
Und eben genau der Fall passiert, nehmen wir jetzt einmal an, das Gerät gefriert quasi ein. Was am Gerät kann denn in dem Fall kaputt gehen?
Es sind wenige Sachen, die wirklich heikel sind. Die Festplatte gehören dort dazu. Also die Harddisk, die in einem Laptop-Computer oder auch in gewissen MP3-Player-Modellen drin sind. Dort ist ja explizit die Betriebstemperatur mit nicht unter 0 Grad angegeben. Und gerade wenn man an einen Laptop, denken, dann ist der Schaden natürlich relativ gross, wenn dort auf dieser Festplatte, wenn die Schaden nimmt. Der Bestandteil der Festplatte, die darf zwar kalt bekommen, also man darf das Gerät schon übernachten, im Auto lassen zum Beispiel, aber wenn man es dann wieder in Betrieb nimmt, sollte man zuerst warten, bis das Gerät wieder aufgewärmt ist.
Also das heisst, Geräte ohne Festplatte, die sind eigentlich problemlos. Die kann man dann auch in der Kälte betreiben?
Ja, die halten wirklich relativ viel aus. Also es geht lang, bis die wirklich kaputt gehen. Oder wenn überhaupt, es ist eher so, dass sie irgendwann aber eine gewisse Kälte für noch zicken machen. Also in erster Linie ist der Akku, wie wir vorher schon erwähnt haben, die Batterie, die aufladbare, nimmt die Leistung dann irgendwann enorm ab, aber eine gewisse Kälte so, dass man auch, wenn man jetzt länger auf die Geräte angewiesen ist, sich muss überlegen, einen zweiten Akku mitzunehmen. Das andere, was irgendwann von davon spinnen, das sind Displays, die Anzeigen. Also je nach Typ, je nach Modell werden die einfach langsamer in der Anzeige oder auch irgendwann unleserlich. Also das sind Sachen, die können passieren, wenn man die Geräte unter den empfohlenen Betriebstemperaturen verwendet. Das sind aber zum Glück eben alles Sachen, die keine permanenten Schäden verursachen.
Also es ist bei den Geräten wie bei den Menschen. Ich kenne Leute, die werden dann zickig, wenn sie zu kalt haben. Nehmen wir jetzt so ein Gerät wieder mit in die Stube, dann kann das nachher wieder voll funktionieren.
Ja, im normalen Fall ist das so. Da gibt es allerdings etwas, was man beachten sollte, und zwar das Kondenswasser, das kann entstehen. Die Brillenträger wissen, von was ich rede. Also, wenn man von, sagen wir mal, minus 10 Grad von außen reinkommt in die Warmigkeitsstube, dann gibt es den Beschluss Brillen und so einen Feuchtigkeitsfilm kann es eben auch auf Gerät geben, wenn man das Gleiche macht mitnehmen. Und Elektronik und Feuchtigkeit ist keine gute Kombination. Darum, wenn das passiert, sollte man warten, bis das Kondenswasser wieder verschwunden ist und erst dann Gerät wieder einschalten und brauchen.
So schlimm ist Kälte also nicht für elektronische Geräte. Nein. Wenn man die paar Sachen beachtet, können wir die drei wichtigsten noch mal haben.
Also eben, wenn man so lange mit Geräten an der Körperwärme behaltet, ist es sowieso kein Thema, weil sie kühlen nicht so schnell ab im Gebrauch, beim Gelegentlichen. Wenn man sie, das zweite Punkt, zweite ist, wenn man sie bei tiefen Temperaturen braucht, kann man das problemlos, solange sie auch funktionieren, mit eben der Ausnahme Festplatte. Und das dritte ist, wenn man wieder zurück an die Wärme kommt, aufpassen, wenn es Kondenswasser gibt, geht erst dann wieder einschalten, wenn das weg ist. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Akkus. Die sollte man auch erst wieder aufladen, wenn sie wieder Raumtemperatur angenommen haben.
Danke vielmals für die Informationen. Der Luzi Müller ist das gewesen, Technologieredakteur bei DRS1. 7:09.
Espresso Geburtstagstelefon.
Happy Birthday, Espresso. 20 Jahre ist es her, seit die Sendung zum ersten Mal zu hören war. Es war am 3. Januar 1991. Und wir haben jetzt eben so ein Espresso-Geburtstagstelefon eingerichtet. Da kommt dann ein spezieller Telefonbeantworter, wo Sie uns gratulieren können oder erzählen, was Sie Ihnen diese Sendung überhaupt gebracht hat. Vielleicht, wer weiss, haben wir Ihnen sogar mit der einen oder anderen Sendung können helfen. Rufen Sie an auf 044 366 1738. Das Espresso-Geburtstagstelefon, das ist rund um die Uhr offen und Ausschnitt von diesen Hörerglückwünschen spielen wir dann in der Jubiläumssendung am 3. Januar. Nummer 044 366 1738.
Espresso. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.